keine Gottesdienste in den Gotteshäusern am heutigen Karfreitag und auch nicht zu den Osterfeiertagen. Das hat es noch nie gegeben. Die Kirche in Zeiten von Corona. Darüber habe ich vor einigen Tagen mit der Landesbischöfin der Nordkirche gesprochen, mit Christina Kühnbaum-Schmidt. Mein Name ist Heike Meyer. Guten Abend. Keine Gottesdienste im Gotteshaus über Ostern? Das hat es in der gesamten Geschichte der Menschheit noch nie gegeben. Hier ist der Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV. Christina Kühnbaum-Schmidt, es ist Ihr erstes Osterfest als Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Kirche Norddeutschlands. Und dann das. Was war Ihr erster Gedanke?
Ach, es ist einfach schade. Es ist einfach schade, dass wir dieses Jahr zu Ostern in der Karwoche und natürlich auch schon die letzten Sonntage nicht in den Kirchen sein können, um Gottesdienst zu feiern. Das fehlt vielen Menschen, das fehlt auch mir.
Damit hätte auch kein Mensch gerechnet. Auch nicht, dass wir beide jetzt so abenteuerlich, sage ich mal, miteinander reden. Sie sitzen in einem Extraraum, ich sitze in einer anderen Senderegie. Wir sehen uns nicht, aber Sie legen auch großen Wert auf Verantwortung, sage ich mal.
Ja, ich finde, die Regeln, die im Moment für alle gelten, gelten eben auch für alle. Und es ist ja wichtig, dass wir gerade andere Menschen jetzt schützen müssen. Uns sicher selbst auch, aber vor allen Dingen die, die jetzt besonders schutzbedürftig und besonders gefährdet sind. Also die Risikogruppen, die Menschen, die jetzt besonders leicht erkranken können, die Älteren. Und dass wir da verantwortlich miteinander umgehen und sagen, um des anderen willen stelle ich mich und meine eigenen Bedürfnisse mal zurück. Fahr mal nicht in Urlaub zu Ostern, brauche jetzt mal nicht das große Grillfest im Park, sondern um der anderen willen nehme ich mich zurück, damit wir alle gut und gesund durch diese Zeit kommen.
Was glauben Sie, wie lange hält eine Gesellschaft das aus, ohne Schaden zu nehmen?
Na, ich bin natürlich keine Prophetin, die sagen kann, wie lange das eine Gesellschaft aushält. Aber eine Gesellschaft hält es aus, wenn sie einander dabei begleitet und vor allen Dingen die Schwächsten dabei nicht aus den Augen verliert, sondern auf die guckt, für die das jetzt am schwersten ist und sich an denen auch orientiert. Also auch schwierige Situationen im Leben können wir bestehen, wenn wir niemandem zumuten, sie alleine bestehen zu müssen, sondern zu sagen, das sind Zeiten, die wir nur gemeinsam, verbunden, auch über Distanz hinweg wahrnehmen können.
Nun hat ja Mecklenburg-Vorpommern die schärfsten Maßnahmen im ganzen Norden. Sie sind ja als Landesbischöfin der Nordkirche auch in Hamburg und Schleswig-Holstein. Haben Sie Kontakt zu den Menschen? Halten Sie diese Schärfe hier in Mecklenburg-Vorpommern für angemessen?
Ich denke, dass alle, die die politische Verantwortung tragen, sich ihre Entscheidung gut überlegt haben. Und ich habe da erstmal großes Zutrauen. Die Politik wird beraten, lässt sich beraten und berät untereinander. Und ich gehe davon aus, dass es verantwortliche Entscheidungen sind, zu denen ich mich erstmal gut verhalten kann und denen ich mich gut stellen kann. Und das Kontakthalten über Mecklenburg-Vorpommern hinaus klappt natürlich trotzdem. Die Nordkirche, Sie haben es angesprochen, das ist eine große Kirche von Usedom bis Sylt. Und das ist auch sonst wichtig, Kontakt zu halten. Und der geht auch sonst nicht nur dadurch, dass ich viel durch die Gegend fahre und reise, sondern natürlich auch viel über digitale Medien, über Telefonate und andere Formen von Präsenz.
Auch die Kirchen gehen diese neuen Wege in diesen Zeiten. Jetzt ist das ja nicht so, dass es Ostern gar keine Gottesdienste gibt. Das wäre auch undenkbar.
Es gibt Ostergottesdienste, aber wir feiern sie nicht gemeinsam in Kirchen, sondern Gottesdienste werden schon seit einigen Wochen, aber eben auch zu Ostern, gefilmt im Vorhinein und dann ins Netz gestellt. Es gibt, wie sonst auch zu Ostern, Fernseh- und Radiogottesdienste, an denen man teilnehmen kann, von zu Hause aus, ganz gemütlich mit seiner Tasse Kaffee, vielleicht daneben im Sessel. Also man kann mit Gottesdienst feiern auf ganz verschiedene Wege. Und dazu lade ich auch jetzt schon ganz herzlich ein.
Aber verzichten müssen wir in diesem Jahr auf das Abendmahl und auch auf die Osterkerze, ne?
Osterkerzen kann man sich in einigen Kirchen abholen. Ich weiß es von der Schlossgemeinde und der Schelfgemeinde. Die haben gesagt, dass man sich am Ostersonntagnachmittag in der Schelfkirche eine Osterkerze abholen kann. Die liegen dort aus. Aber es ist jetzt anders. Wir geben das Osterlicht nicht in einem Ostergottesdienst weiter. Und auf das Abendmahl verzichten wir in diesem Jahr. Und auch da ist es so, wir verzichten auf das Abendmahl um der anderen willen. Ja, ich sage es mal so, es ist eine Tat aus Liebe und Nächstenliebe zu sagen, wenn wir nicht alle feiern können, dann feiern auch nicht nur ein paar, die sich das jetzt vielleicht trauen oder die sich nicht gefährdet fühlen, sondern wir verzichten gemeinsam, um dann auch wieder gemeinsam mit allen, die dazugehören, Abendmahl feiern zu können. Und das finde ich auch ein richtig gutes und wichtiges Zeichen. Wir lassen niemanden allein. Wir schließen jetzt auch beim Abendmahl feiern niemanden aus, der dann nicht dabei sein könnte. Also verzichten wir aufs Abendmahl.
Jetzt hat es in dieser Woche auch erste Kritik an den verschlossenen Kirchentüren zu Ostern gegeben. Der Theologe und Bestsellerautor Peter Hane hat gesagt, wie wollen Sie den Menschen erklären, Getränke, Märkte haben auf das Gotteshaus nicht. Die Frage würde ich gerne an Sie weiterreichen.
Also warum Getränkemärkte aufhaben, muss ich den Menschen nicht erklären. Ich kann den Menschen aber erklären, dass wir sagen, unsere Kirchen sind zurzeit für Gottesdienste geschlossen, weil man sich in gottesdienstlichen Zusammenhängen einfach doch sehr nahe kommt. Gerade in den großen Gottesdiensten zu Ostern oder an Karfreitag. Man sitzt dicht nebeneinander, man steht im Kreis nebeneinander. Und die Gefahr, dass wir Menschenleben dadurch in Gefahr bringen, die ist einfach so groß, dass wir die nicht eingehen möchten. Also um der Liebe zum Nächsten willen verzichten wir darauf, in dieser Weise Gottesdienst zu feiern, aber wir feiern Gottesdienst in anderer Weise.
Werden denn die Kirchenglocken läuten Ostern?
Oh ja, sie werden läuten, und zwar am Ostersonntag um 12 Uhr haben wir verabredet, alle Kirchenglocken von evangelischen und katholischen Kirchen, ein ganz großes, kräftiges Ostergeläut, damit man weiß, Ostern ist natürlich nicht abgesagt, Ostern findet statt.
Die Glocken rufen nicht ins Gotteshaus, aber sie rufen Gott ins Haus sozusagen.
Das ist ein schöner Gedanke, sie rufen Gott ins Haus und sie rufen uns auch mit unseren Gedanken zueinander und mit unseren Gebeten. Sie lassen uns wissen, jetzt, wenn diese Glocken erklingen, denken viele Menschen aneinander, sie denken an das, was Ostern bedeutet, und das ist ein großartiges Gefühl von Verbundenheit, und ich stelle mir das als einen ganz bewegenden Moment vor, zu wissen, jetzt läuten die Glocken, jetzt stehen Menschen still oder falten die Hände. Was für eine gute Verbindung haben wir dann miteinander.
Hier ist der Kunstgarten auf NDR 1 Radio MV am Karfreitag. Christina Kühnbaum-Schmidt, Landesbischöfin der Nordkirche. Viele Menschen fragen sich in diesen Tagen, ist Corona eine Strafe Gottes, des Universums, der Natur? Wie sehen Sie das?
Ich sage ganz klar, nein, Corona ist keine Strafe Gottes. Corona ist eine Krankheit, Corona ist ein Virus, aber es ist keine Strafe Gottes. Wie Gott ist oder was Gott für uns Menschen will, lässt sich ganz eindeutig in Jesus Christus sehen. Und das heißt Liebe, Barmherzigkeit, und Gott tritt für das Leben auf dieser Erde ein, und er ist niemand, der das Leben beseitigen oder schädigen will. Also Corona ist keine Strafe Gottes.
Nun sind aber die Menschen leider das einzige Wesen, sag ich mal, das seinen eigenen Lebensraum zerstört und zugleich auch das einzige Lebewesen, das in der Lage ist, das Ganze zu reflektieren. Und dass wir jetzt überall auf der Welt auch als Menschen zu Hause sind, das hat es, glaube ich, so noch nie gegeben. Man könnte jetzt als Gläubiger sagen, Gott ruft alle nach Hause. Das ist eigentlich ein schönes Bild, ne, für das Ziel des Lebens, vielleicht auch von Gott nach Hause gerufen zu werden, auch als Chance zur Besinnung. Wie sehen Sie das?
Also ich finde, dass eine so schreckliche Krankheit wie Corona einen sicherlich ins Nachdenken bringt. Aber es als eine Chance zur Besinnung zu verstehen, das finde ich einen eher geradezu ja ganz schwierigen Gedanken. Also dass wir jetzt nachdenken über unser Menschsein, das zeigt ja vielleicht eher, dass wir das bisher viel zu wenig getan haben. Oder dass oft im Alltag, dass es untergeht, weil es gar nicht nötig ist. Vorhin sagte jemand zu mir, bisher in meinem Leben habe ich gar nicht darüber nachgedacht, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ich gesund bin. Das habe ich immer so als ganz selbstverständlich hingenommen. Und jetzt fühle ich mich zum ersten Mal wirklich bedroht. Und man müsste ja sagen, das ist sonst im Leben nicht anders. Also unser Leben ist natürlich immer auch in Gefahr, nur wir merken es gar nicht so. Jetzt zur Zeit denken mehr Menschen darüber nach als sonst. Aber das ist kein geheimer Sinn, der hinter dieser Krankheit steckt, sondern das ist eher ein Effekt, den wir gerade erleben, dadurch, dass wir uns vielleicht tatsächlich auf uns selbst geworfen fühlen, mehr als sonst, weil wir mehr zu Hause sind oder auch mehr Zeit zum Nachdenken, ganz zwangsläufig mehr Zeit zum Nachdenken haben oder auch mit anderen mehr über diese Fragen im Gespräch sind als sonst.
Müssen wir vielleicht auch demütiger werden im Umgang, Sie würden vielleicht sagen, mit der Schöpfung oder mit der Natur?
Also für Christenmenschen ist es eine Grundfrage, wie wir uns zu Gottes Schöpfung verhalten. Schon in der Bibel gibt es einen ganz klaren Auftrag an die Menschen, und der heißt, alles Leben auf dieser Erde zu behüten und zu bewahren. und für diese Schöpfung da zu sein, für ihren Erhalt einzutreten, für unsere Lebensgrundlagen einzutreten, das gehört sozusagen zu den Essentials des christlichen Glaubens. Das ist nicht neu für uns. Und gerade in unserer Kirche, in der Nordkirche, machen wir uns schon sehr lange Gedanken zu diesen Fragen. Die Nordkirche hat schon vor einigen Jahren ein Klimaschutzgesetz verabschiedet, sorgt in ihren Kirchengemeinden und Einrichtungen dafür, dass wir dort klimagerecht arbeiten, unterstützt Länder und Gemeinden, Christengemeinden in der dritten Welt darin, klimagerecht leben und arbeiten zu können. Also das ist für uns als Kirche ein ganz großes Anliegen. Dafür treten wir ein. Das gehört sozusagen zu unserem Markenkern des Christentums dazu.
Nun sind ja nicht alle Menschen Christen. Ist das nicht vielleicht jetzt auch eine Chance, weniger aufs Ego zu setzen, stattdessen den Herzweg eher zu gehen? Auch mit der Natur. Weil ich bin vorhin eine Straße lang gekommen, keine Autos unterwegs. Und da sah ich so ein Rehpärchen toben zwischen einer Streuobstwiese. Habe ich noch nie so verspielt und so ausgelassen, fröhlich laufen sehen. Ich habe das Gefühl, die Natur hat jetzt so einen Moment, wo sie auch mal aufatmen kann und Halleluja singt, sage ich mal.
Na, es gibt ja bewegende Bilder, die man in den letzten Wochen sehen konnte, dass in bestimmten Bereichen, wo es vorher sehr viel Luftverschmutzung gab, man jetzt auf den Bildern sieht, ist die Luftverschmutzung rapide gesunken. Oder die, haben Sie vielleicht auch gesehen, diese Bilder aus Venedig, wo man auf einmal, weil die Gondeln nicht fahren und das Wasser auf einmal ganz sauber und durchsichtig ist, man sogar die Fischlein darin schwimmen sehen kann. Das zeigt mir aber eher, wir können etwas tun. In der Debatte der letzten Jahre zum Thema Klima und Umwelt hatte man ja manchmal auch den Eindruck, dass es das Gegenargument gibt gegen umweltschützende Maßnahmen, dass Menschen sagen, selbst wenn wir das tun, das bringt doch alles gar nichts. Und da kann man im Moment sehen, doch, offensichtlich bringt es etwas, wenn wir auf viel Straßenverkehr verzichten, wenn wir weniger Auto fahren, wenn wir weniger fliegen, wenn weniger CO2 in die Atmosphäre kommt. Es gibt sichtbare Effekte und das ist für mich ein Hoffnungszeichen, weil wenn wir daraus etwas lernen und sagen können, hier konnten wir sehen, dass auch kleine Momente des sich Änderns etwas bringen, dann könnte uns das ja auch eine ganz gute Lehre sein für die Zeit nach Corona.
Jede Krise ist auch eine Chance, man muss ihr nur den katastrophalen Beigeschmack nehmen. Hier ist der Kunstgarten auf NDR 1 Radio MV. Christina Kühnbaum-Schmidt, Sie lieben nicht nur Gott, Sie lieben auch die Literatur. Das Zitat stammt sinngemäß von Max Frisch. Worin besteht aus Ihrer Sicht die Chance, die wir jetzt haben, für die Kirche, aber auch für die Menschen?
Also das Allerwichtigste ist für mich jetzt nicht, welche Chancen das für uns als Kirche in sich trägt, sondern das Allerwichtigste ist, dass wir jetzt für Menschen da sein wollen, in all ihren Fragen und mit all dem, was sie bewegt. Das ist erstmal das, was über allem steht für uns als Kirche. Das ist unser Auftrag und das wollen wir sein. Und was ich im Moment schon erlebe, ist, dass sich viele Menschen nochmal ganz anders fragen, was ist eigentlich wirklich wichtig in meinem Leben? Was sind die Werte, an denen ich mich orientieren kann? Und auch nochmal merken, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind. Zum einen, wie verletzlich unser eigenes Leben ist und das aller anderen Menschen natürlich auch, aber auch, wie sehr wir einander brauchen. Denn wir merken ja, die Krise, die durch Corona ausgelöst wird, die kann keiner für sich alleine lösen. Die kann man auch nicht dadurch lösen, dass man versucht, vor diesem Virus zu fliehen und alle anderen machen lässt, sondern diese Krise werden wir nur gemeinsam bestehen und nur gemeinsam bewältigen können. Und auch mit ihren Folgen werden wir nur gemeinsam umgehen können. Also es kann uns dazu verhelfen, unser Aufeinander angewiesen sein, unsere Mitmenschlichkeit nochmal neu zu verstehen und die auch nochmal neu schätzen und lieben zu lernen.
Man könnte jetzt auch die Zeit nutzen, ein besserer Mensch zu werden. Ich sage mal, Tugenden, haben Sie schon erwähnt, in sich zu entwickeln, liebevoller zu sein, reflektierter auch zu sein und auch aufmerksamer dem anderen gegenüber und das Ego ein bisschen zurückzufahren.
Ich glaube, ich habe einen sehr realistischen Blick auf Menschen. Und der ist schon so, dass wir das im Moment vielleicht so erleben und das ist auch sehr schön. Aber wir sind nun mal auch Menschen. Wir sind nicht immer so. Wir sind nicht immer liebevoll. Wir sind manchmal auch genervt. Wir sind manchmal auch anstrengend. Und dass jetzt alles besser wird, weil wir uns da etwas besinnen und alle Menschen jetzt von nun an immer nur noch liebevoll mit freundlichem Lächeln durch die Gegend gehen, ich denke, das denkt sich auch keiner, das glauben wir alle nicht. Aber dass uns etwas bewusster wird, dass wir aufeinander tatsächlich angewiesen sind und dass es nicht immer nur um uns selbst geht, dass es auch mal wichtig ist, zurückzustehen, von sich abzusehen und auf einen anderen hinzusehen, auf das, was er, was sie braucht, in welcher Not er ist. Diese Auswirkung könnte es schon haben. Und dass uns das, wie Sie gerade gesagt haben, vielleicht auch ein bisschen zu besseren Menschen macht, wäre doch schön, oder?
Ja, also die Chance auf eine andere, eine vielleicht auch wirklich dann bessere Gesellschaft, sehen Sie nicht?
Die Chance für eine bessere Gesellschaft, die gibt's immer. Weil wir immer versuchen können, tatsächlich menschlicher und menschenfreundlicher miteinander umzugehen. Aber wissen Sie, ich wehre mich so ein bisschen dagegen, diesen Virus, der einfach schrecklich ist und der für viele Menschen verheerende Folgen hat, ja, so umdeuten zu wollen. Also erstmal müssen wir ja doch sehen, das ist eine Gefahr. Und in unserem hochentwickelten Land ist diese Gefahr vielleicht in gewissen Grenzen zu halten. Aber in anderen Ländern auf dieser Welt ist diese Gefahr verheerend. Also ich mache mir große Sorgen um all die Länder, mit denen wir zum Beispiel in der Nordkirche über Partnerschaft mit anderen christlichen Kirchen eng verbunden sind. Wir bekommen große Sorgen mitgeteilt, zum Beispiel aus Indien, wo Menschen sich nicht daran halten können, auf Distanz zu leben, weil die Lebensverhältnisse eben ganz anders sind. Und wenn wir das allerdings lernen könnten zu sagen, wir sind auch weltweit verbunden und wir denken jetzt nicht nur an uns und wie es uns hier geht, sondern wir denken, auch wenn wir selber in Not sind, an die Not anderer, das wäre schön.
NDR 1 Radio MV ist hier mit dem Kunstgarten am Karfreitag. In diesem Jahr fällt der Tag von Christus Kreuzigung in eine Zeit, in der viele Menschen auf dem Planeten sterben und viele Angst haben, der Nächste zu sein. Christina Kühnbaum-Schmidt, Landesbischöfin der Nordkirche. Ist Ostern, das Fest der Auferstehung, vielleicht noch nie so wichtig wie jetzt?
Ostern ist immer wichtig. Man kann gar nicht genug Ostern erleben. Im Moment ist aber vielleicht die Osterbotschaft vielen Menschen näher als sonst. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Denn das Thema, das gegen allen Tod, das große Jahr Gottes steht, das kann man in diesem Jahr vielleicht mit einer besonderen Aufmerksamkeit und auch mit einer besonderen Offenheit für diese Botschaft hören.
Der Auferstehungsgedanke, ja auch der zentrale Gedanke Ostern, könnte ja auch Menschen Mut machen, vielleicht, die jetzt jemanden wirklich verloren haben.
Ja, denn Auferstehung meint, der Tod soll nicht das letzte Wort haben. Es gibt ein Leben, das sich von Gott her ganz neu gestaltet. Und vielleicht kann man es auch so ganz einfach sagen, was auch geschieht im Leben, aber auch im Sterben. Wir stehen in Gottes Hand und Gott hält seine Hand über uns. Da sind wir geborgen, wir gehen nicht verloren.
Wunderbar. Wie kann Ostern auch all denen, die jetzt nicht an Gott glauben, Vertrauen, Kraft und auch Trost geben?
Ja, Ostern bliebe unverständlich, wenn es nicht auch zusammen mit Karfreitag gesehen wird. Und an Karfreitag geht es ja darum, dass es einen ganz unverstellten Blick auf menschliche Existenz gibt. Also, dass es heißt, zu unserem Leben gehört Leid, gehört auch der Tod dazu. Und dagegen setzt Ostern jetzt einen ganz kräftigen Akzent und sagen, genau dabei soll es nicht bleiben. Gott ist ein Liebhaber des Lebens und will nicht, dass es bei diesem Leid bleibt. Und jetzt an Ostern nicht nur daran zu denken, dass es jetzt gerade ganz schönes Wetter ist, denn Ostern feiern wir nicht, weil der Frühling gerade seinen, wie es bei im Osterspaziergang heißt, seinen holden, belebenden Blick auf uns wirft, sondern Ostern feiern wir, weil Gott seinen liebenden Blick auf uns richtet und sagt, meine Liebe zu euch ist so unglaublich groß, dass ich nicht will, dass der Tod das letzte Wort hat.
Ich denke, auch in dieser Zeit werden Menschen, die vielleicht noch nie gebetet haben, beten.
Ich habe neulich von jemandem gehört, der gesagt hat, kann ich eigentlich beten, auch wenn ich nicht Christ bin? Und natürlich kann ich beten. Also die Gebete, die Menschen sprechen, werden gehört. Und natürlich tut es gut, die Hände zu falten und an das zu denken, was mir das Leben gerade schwer macht oder an andere Menschen zu denken, um die ich mir Sorgen mache. Es gibt, und das ist das Spannende am Gebet, es gibt sozusagen eine Adresse, wo ich das hinsagen kann. Ich muss das nicht alles in meinem Herzen mit mir alleine herumtragen oder in ein Tagebuch reinschreiben, sondern ich kann es aussprechen und daran glaube ich tatsächlich. Und es gibt jemanden, der das hört, der das aufnimmt. Verliert sich nicht einfach nur, sondern es hat eine Adresse. Und ich denke, es tut Menschen gut zu wissen, ich kann das, was mich bewegt, sagen und es gibt einen Ort, wo all das aufgehoben ist.
Beten Sie selber zurzeit mehr als sonst?
Das Gebet ist für mich immer wichtig. Ich merke aber, dass mein Gebet sich verintensiviert hat in diesen Wochen. Das kann ich, glaube ich, schon sagen, weil ich natürlich auch all die, die mir wichtig sind oder an die ich auch in der weltweiten Verbundenheit an unsere Partnerkirchen denke, nochmal anders vor Gott trage, weil meine Sorge einfach größer ist um das Leben von Menschen, um die Existenz von Menschen und weil mich auch das, was mir Menschen erzählen, also ihre Angst, sei das im Blick auf ihre Gesundheit, aber auch im Blick auf ihren Arbeitsplatz oder wirtschaftliche Existenzen, das berührt mich sehr. Und das vor Gott zu tragen, hat nochmal an Intensität gewonnen in diesen Wochen, ja.
Hm. Wird der Glaube auch geprüft in dieser Zeit?
Zum Glaube gehört Zweifel immer dazu. Bestimmt fragen sich Menschen immer wieder, warum Dinge in ihrem Leben passieren. Das ist schon biblisch so. Es gibt ein ganzes Buch, was sich darum dreht, das Buch Hiob, wo einem Menschen, der eigentlich nur gut und gerecht und liebevoll lebt mit seiner Familie, schreckliche Dinge widerfahren. Also er wird mit Krankheit geschlagen und ihm passiert ganz Merkwürdiges. Und seine Freunde sagen, na, irgendwas musst du doch falsch gemacht haben, sonst würde dir das doch nicht passieren. Irgendwas kann doch nicht okay gewesen sein. Und es gibt auf diese Frage, warum uns Leid widerfährt, keine Antwort. Auf die Warum-Frage gibt es keine Antwort. Aber es gibt die Antwort, die auch Hiob gibt, zu sagen, ich schmeiße mich sozusagen Gott in die Arme und vertraue darauf, dass er es doch gesagt hat und versprochen hat, es gut mit mir zu meinen. Und da kann ich meine Klage, meinen Zorn, meine Fragen, die kann ich ihm vor die Füße schmeißen, in dem Vertrauen darauf, dass Gott das aufnimmt und dass er sagt, mein Ja gilt. Und dieses Ja zu dir, zum Leben, wird nicht untergehen.
Hier ist der Kunstgarten auf NDR1 Radio MV am Karfreitagabend. Christina Kühnbaum-Schmidt, Landesbischöfin der Nordkirche. Sie hätten eigentlich, habe ich gehört, in Lübeck predigen sollen, einer ihrer Predigerstätten. Was machen Sie jetzt selbst Ostern stattdessen?
Also eine Osterpredigt gibt es trotzdem. Die wird über eine kleine Videobotschaft auch im Internet zu sehen sein. Also bin nicht ganz predigtfrei, aber ich werde zu Hause sein in Schwerin, wo mein Mann und meine Tochter da sind. Wir wohnen zusammen mit unserem Hund und wir werden Ostern eben wie alle anderen auch zu Hause feiern. Nicht in einer Kirche sein, nicht in einem Gottesdienst, auch nicht in einem Osterfrühstück mit einer Kirchengemeinde, wie das sonst jedes Jahr so war, sondern als Familie zusammen miteinander ganz bestimmt auf die Osterbotschaft hören. Und bei uns gehört es auf jeden Fall an Ostern dazu, sich auch entsprechend zu begrüßen mit einem alten Ostergruß. Also da sagt der eine, Christus ist auferstanden und der andere antwortet, er ist wahrhaftig auferstanden. Das werden wir ganz sicher auch dieses Jahr an Ostern tun und dazu bestimmt auch eine schöne Osterkerze anzünden. Es war immer so, dass wir selber eine zu Hause gestaltet haben und die werden wir dann eben zu Hause entzünden.
Und Musik läuft bei Ihnen wahrscheinlich auch, Bachs Matthäus Passion?
Die läuft Karfreitag und an Ostern sind es dann wunderbare Osterlieder. Es gibt ein Osterlied, relativ modern, das aus Afrika kommt. Er ist erstanden, Halleluja, das drückt Osterfreude aus. Aber eben genauso, wir wollen alle fröhlich sein. In dieser österlichen Zeit, in unser Heil hat Gott bereit, wunderbare Osterlieder, die singen wir dann eher und bestimmt mein Mann und ich besonders kräftig. Und Karfreitag hören wir die Matthäus-Passion. Ich höre sie ganz besonders gern. Mir liegen auch die großen Choräle gerade zu Beginn und zu Ende sehr am Herzen. Kommt ihr Töchter, helft mir klagen. Oder er hat uns allen wohlgetan, eine wunderbare Arie. Die gehören für mich zu Karfreitag dazu.
Musik rührt auch Menschen an, die nicht gläubig sind. Warum?
Ja, ich denke, gerade in der Matthäus-Passion werden existenzielle Dinge angesprochen, die alle Menschen betreffen und so wunderbar in Musik gekleidet. Und jetzt ganz jenseits von dem Passionsgeschehen, das Bach in der Matthäus-Passion besingt, geht es ja auch darum, ein Mensch stirbt, Menschen trauern. Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen. Der Eingangschoral ist doch das, was jeder, der einen geliebten Menschen verloren hat, vielleicht selber sagen würde, kommt ihr Menschen, helft mir klagen, mir ist elend und weh und ich vermisse jemanden. Und diese ganze Passion durchschreitet diese Gefühle von Zorn, was da jemandem widerfährt, von Trauer und von Leid. Und das gehört doch zu unserem Menschsein überhaupt dazu. Und wenn man dieser Passion folgt, ihr zuhört, dann erlebt man auch nochmal Situationen des eigenen Menschseins mit, in denen man um jemand getrauert hat. Und es hat ein bisschen befreiende und lösende Wirkung. In vielen Passionen ist es so, dass Menschen da sitzen und ihnen kommen die Tränen. Und dann wischen die mal so ein bisschen zaghaft die Tränen auch weg oder lassen sie auch einfach laufen. Es ist eine Möglichkeit, die eigenen Gefühle, die man zum Leben hat, mit dieser Musik zu verbinden und ihnen Raum zu lassen. Und sie werden bearbeitet und verarbeitet durch die Künstler, die diese Passionen aufführen. Und Bach hat die so gut in Musik und Worte gesetzt, dass man dort auch sich wiederfinden kann, wenn man mit dem Glauben vielleicht eher weniger zu tun hat.
Das ist eigentlich schon ein wunderbares Schlusswort. Christina Kühnbaum-Schmidt, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Bleiben Sie gesund und schöne Ostern wünsche ich Ihnen.
Ich wünsche Ihnen noch einen behüteten Karfreitag und dann gesegnete Ostern.
Und natürlich auch für alle Zuhörer hier auf NDR 1 Radio MV. Sie können diesen Kunstkarten auch als Podcast nachhören unter ndr.de/mv. Am Mikrofon verabschiedet sich Heike Meyer.